Menschen mit Demenz verlieren oft vieles, das Sprechen, die Orientierung, Erinnerungen und einfachste Tätigkeiten. Aber manchmal, da genügt schon eine einzige Melodie und sie eröffnet eine verschlossene Tür. In dieser Folge Leben, Lieben, Pflegen spreche ich mit Dr. Sarah Straub. Sie ist nicht nur Demenzexpertin, sondern auch Musikerin. Es geht um die Kraft von Melodien, um Erinnerungen, die im Körper gespeichert sind und darum, wie Angehörige mit Musik Momente von Nähe und Würde schaffen können. Und wir sprechen auch über die Bedeutung von Musizieren und Singen bei der Demenzprävention.
Leben, Lieben, Pflegen. Der Desideria-Podcast zu Demenz und Familie.
Herzlich willkommen zu Leben, Lieben, Pflegen, der Desideria-Podcast zu Demenz und Familie. Mein Name ist Peggy Elfmann, ich bin Journalistin und pflegende Angehörige. Hier im Podcast spreche ich mit verschiedenen Gästen über Themen, die Angehörige und Pflegende beschäftigen. Ich möchte euch hilfreiches Wissen und konkrete Anregungen für euren Alltag geben. Ich freue mich ganz besonders über meinen heutigen Gast. Wir kennen uns schon eine ganze Weile und haben auch schon mal eine Podcast-Folge über die Diagnosestellung aufgenommen. Ihre Musik berührt mich jedes Mal sehr und vielleicht kennt der ein oder andere dieses Lied hier.
Im Herbst ziehen die Schwalben Richtung Süden, der Wind schon wieder ist ein Jahr beinahe vorüber, deine Träume zerfallen zu Staub.
Zu Gast ist die Musikerin und Neuropsychologin Dr. Sarah Straub. Sie arbeitet an der Universitätsklinik Ulm, ist Teil des Expertenteams der Online-Demenz-Sprechstunde von Desideria und tourt mit Konzertlesungen durch Deutschland. Seit kurzem ist Sarah auch Botschafterin der Bundesinitiative Musik und Demenz. Liebe Sarah, ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist und dass wir über Musik sprechen und die Chancen, die darin liegen.
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Bevor ich anfange, noch eine Bitte. Teilt bitte den Podcast mit anderen Angehörigen und Interessierten. Ich freue mich auch, wenn ihr Leben, Lieben, Pflegen abonniert und uns auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl eine positive Bewertung hinterlasst. Liebe Sarah, wir wollen übers Singen, Musizieren und Musik hören sprechen. Und oftmals wird Musik ja so als Wundermittel beschrieben. Auch da schauen wir genauer hin. Kannst du dich denn erinnern, wann du persönlich das erste Mal gemerkt hast, dass Musik für Menschen mit Demenz eine besondere Rolle spielt?
Das habe ich gemerkt, als ich meine Oma begleitet habe. Da war ich Anfang 20, das war so mein erster Berührungspunkt mit Demenz. Ich habe meine Oma erst zu Hause begleitet und als das nicht mehr ging, hat sie in einer stationären Pflegeeinrichtung gelebt. Und dort wurde, wie glaube ich, in jeder Einrichtung regelmäßig zusammen gesungen. Und da habe ich das zum ersten Mal beobachten können, was passiert mit den Betroffenen, wenn sie gemeinsam singen. Es waren wirklich fast magische Momente, die ich da erlebt habe, ganz im Kleinen. Also, dass die Betroffenen plötzlich wacher wirkten, dass die Tränen in den Augen hatten, dass ich das Gefühl hatte, wow, da passiert gerade was, was zutiefst berührend ist. Und ich habe dann damals auch selber für die Bewohnerinnen und Bewohner in dem Heim, wo meine Oma gelebt hat, Musik gemacht an Weihnachten, habe ihnen wirklich eigentlich ziemlich mittelmäßig auf der Klarinette Weihnachtslieder vorgespielt. Und auch das war total schön, ne? Also wir hatten wirklich total die gute Zeit miteinander und das werde ich nie vergessen, obwohl das ja wirklich so eine kleine Banalität des Alltags eigentlich war. Aber es war für mich etwas ganz Besonderes.
Warum war das so besonders jetzt im Rückblick?
Weil ich das Gefühl hatte, ich habe eine Verbindung zu diesen Menschen gehabt, obwohl ich sie nicht kannte. Also ich hatte das Gefühl, dass wir uns irgendwie connecten und dass ich diese Menschen berühren kann mit ganz was Einfachem und wir gerade das Gleiche fühlen. Also es war so ein Gemeinschaftserlebnis und das hat mich echt irgendwie, ja, es hat mich berührt. Es hat mich auch zum Weinen gebracht irgendwie, weil ich habe diese Menschen dort teilweise schon als einsam empfunden oder so isoliert halt, wie man halt Menschen mit Demenz in einer stationären Pflegeeinrichtung erlebt, ne? Aber in dieser halben Stunde waren wir wirklich einfach eine Gemeinschaft und wir haben gemeinsam uns darüber gefreut, dass Weihnachten ist und haben auch alle gemeinsam das ganz bewusst erlebt, ne? Obwohl die ja wegen ihrer kognitiven Beeinträchtigungen mit Sicherheit nicht bewusst wussten, welchen Tag wir haben. Mhm. Aber durch das Singen und Spielen und Hören dieser Weihnachtslieder waren wir alle auf unsere eigene Weise an Heiligabend bewusst da.
Du forschst und arbeitest ja an der Uni und beschäftigst dich da ja ganz viel mit Demenz, gerade frontotemporaler Demenz. Spielt da die Musik auch eine Rolle mit den Menschen mit Demenz und mit den Angehörigen?
Nur am Rande. Also ich bin in erster Linie dafür da, die Diagnose zu stellen, die Betroffenen zu untersuchen, die Befunde zusammenzutragen und auch den Verlauf zu beurteilen, dann auch zu beraten. Aber genau in dieser Beratung, also wenn ich dann eher mir die Familien anschaue, die Lebenssituation, dann interessiert mich auch unbedingt die Biografie und mich interessiert, ob die Betroffenen vielleicht irgendwie einen Bezug zur Musik haben, ob sie vielleicht selber ein Instrument spielen. Und dann gebe ich den Familien einfach Ratschläge an die Hand, wie sie damit arbeiten können. Mhm. Weil ich in der Klinik habe meistens nicht die Möglichkeit. Also es gibt schon einzelne Situationen, da spielt auch mal ein Patient von mir tatsächlich mal was vor in der Klinik. Also ich habe immer wieder im Gedächtnis die Situation eines Patienten, der Instrumentallehrer war, Bratsche gespielt hat und der jedes Mal, wenn er zu uns kam in die Sprechstunde, sein Instrument mitbrachte und er uns ein kleines Konzert gegeben hat. Das war wirklich ganz zauberhaft, weil er auch schon weit fortgeschritten war in seiner Erkrankung. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er noch bewusst überhaupt wahrnahm, auf welchem Niveau er dieses Instrument früher gespielt hat. Aber er hat immer noch gespielt wie ein junger Gott, ne? Mhm. Und er hat dann, seine Frau hat ihn am Klavier begleitet. Er hat Bratsche gespielt und uns etwas vorgespielt, uns Klinikpersonal. Und in diesen paar Minuten ist er wirklich wie so ein Schmetterling aus dem Kokon wieder zu der Person geworden, die er früher war. Also man hat ihm wirklich total angesehen, wer er war. Und das war wirklich erstaunlich, weil er sonst wirklich richtig der Welt entrückt schon schien, gar nicht mehr Situationen erfassen konnte und so. Aber während des Spielens seines Instruments war er wieder da. Und das blieb auch danach für eine ganze Weile. Er war dann auch ganz glücklich, ne? Und er hat, wie gesagt, immer noch virtuos sein Instrument gespielt. Und das war wahnsinnig beeindruckend. Also auch einfach aus neurowissenschaftlicher Sicht, was das erkrankte Gehirn noch leisten kann.
Ja, das finde ich auch total spannend. Und können wir da mal genauer hinschauen? Also wieso, ich frage mich, wie funktioniert das? Oder kannst du mal erklären, woran das eigentlich liegt, dass man vielleicht auf der einen Seite irgendwie in der fortgeschrittenen Demenz ist und am Leben gar nicht mehr teilhaben kann, aber dass zum Beispiel musizieren geht oder eben auch, ich erinnere mich, dass meine Mama dann in den letzten Jahren sehr viel geschlafen hat und irgendwie wirklich so in ihrer Welt war. Mhm. Aber wenn ich Schlagermusik angemacht habe, wenn Musik lief, die sie gern mochte, ist sie wach geworden, dann ist sie von alleine in Bewegung gekommen. Und ich fand das total schön, total faszinierend und habe ich ihm gefragt, wie ist denn das? Also warum funktioniert das?
Naja, also das ist ja das, was Musik bei Demenz so zauberhaft macht. Also wenn du erzählst von deiner Mama, das ist ja großartig, dass Musik quasi auch wirkt abseits von Sprache, ne? Also man erreicht total die Menschen auch ohne Sprache, weil der Körper ganz unmittelbar reagiert. Also es ist ja auch eine Art von Resonanz, die du da siehst, ja, bei deiner Mama. Ja, dass dann sie wippt mit, der Fuß bewegt sich mit. Das ist, das Gehirn antwortet auf diese Musik, ne? Also das Gehirn weiß irgendwie, das mochte ich doch früher, das mag ich immer noch. Und das muss ihr dann gar nicht bewusst sein, dass diese Lieder irgendwie sie begleitet haben in ihrem Leben. Ihr Körper hat es abgespeichert, ne? Mhm. Und das ist irgendwie dann so die Verbindung zu ihrer Identität. Und ich glaube, genau darum geht es bei Musik. Musik wird in unserem Gehirn wahnsinnig komplex verarbeitet. Es gibt nicht das Musikzentrum im Gehirn, sondern wir brauchen ganz viele unterschiedliche Hirnareale. Und das macht es der Demenz so schwer, Musik auszulöschen, weil wir viel zu viele Ressourcen und unterschiedliche Hirnregionen dafür brauchen. Und damit können wir natürlich dann auch arbeiten. Also wenn jetzt mal ganz so ein Beispiel durchgesprochen, wir hören unser Lieblingslied, dann erreicht über das Ohr das erstmal das auditive Zentrum, also das Zentrum im Gehirn, das fürs Hören verantwortlich ist. Dann wird die Musik ja auch auseinandergedröselt. Ja? Wir haben dann bestimmte Hirnregionen, die verarbeiten sowas wie Rhythmus, Taktgefühl, Bewegung. Dann gibt es eine Hirnregion, die verarbeitet die Melodie. Und dann gibt es wieder eine Hirnregion, die beschäftigt sich mit dem Text des Liedes. Dann gibt es das limbische System, das emotional anknüpft. Hat uns das Lied irgendwann mal was bedeutet? Haben wir das vielleicht gehört, als wir einen Typen geküsst haben? Haben wir das vielleicht gehört bei unserem Schulabschluss? Ja, solche biografischen Inhalte. Und das alles zusammen, ja, das ist die Magie der Musik bei Demenz, weil das ermöglicht Menschen in irgendeiner Weise immer anzuknüpfen, weil irgendeine dieser Hirnregionen wird immer noch funktionieren, egal wie weit fortgeschritten die Demenz ist. Und deswegen ist Musik der Herzensöffner zur Biografie der Menschen.
Du hast es jetzt schon angedeutet, die Biografie spielt eine Rolle, die Lebensgeschichte heißt es. Aber ich kann nur mit Musik einen Menschen erreichen, die quasi für die Person eine wichtige Rolle gespielt hat. Wie sind da deine Erfahrungen?
Nicht nur, aber es ist tatsächlich schon empfehlenswert. Also wenn die Musik mir persönlich etwas bedeutet hat, dann ist sie auch tiefer abgespeichert im Gehirn. Dann sind auch Emotionen damit verbunden. Und diese Emotionen, wir kennen ja alle den Spruch, das Herz wird nicht dement. Und das stimmt tatsächlich auch in vielen Fällen, dass so das emotionale Zentrum des Gehirns relativ unbeschadet bleibt lange bei einer Demenzerkrankung. Das heißt, die Verarbeitung von Gefühlen oder emotionalen Erinnerungen bleibt intakt. Und das ist das, was man als dann Herz bezeichnet. Und deswegen wird Musik, die mir etwas bedeutet hat, eher mir Reaktionen hervorlocken als Musik, mit der ich nichts anfangen konnte. Gleichzeitig kann man aber auch Musik danach auswählen, welche Stimmung sie erzeugt. Also ich kann ja auch davon profitieren, als eine Person mit einer Demenzerkrankung, dass mir die Musik irgendwie ein entspanntes Gefühl macht oder sie mich aktiviert. Musik kann ja ganz Unterschiedliches auslösen. Also wir können natürlich den Bewohnerinnen und Bewohnern in Pflegeheimen auch Hardcore-Techno vorspielen. Mal schauen, was dann passiert. Weil das macht uns alle aufgepeitscht, ja, und da reagiert ja jeder. Musik macht Atmosphäre, Musik macht Stimmung und auch damit kann man arbeiten.
Da möchte ich ganz konkret später noch hinschauen. Ich würde mit dir gerne noch drüber sprechen. Du hast auch gesagt, Musik hat eine magische Wirkung und ganz oft, wenn ich was über Musik lese, dann wird das auch immer so als Wundermittel dargestellt. Das ist so das, um Menschen zu erreichen. Und was sagt denn eigentlich die wissenschaftliche Seite? Also gibt es tatsächlich auch jetzt, sagen wir mal, valide Untersuchungen, die die Wirkung von Musik auch tatsächlich bestätigt haben?
Ja, also es ist gleich vorneweg, ist es leider nicht das Wundermittel schlechthin. Das wäre natürlich großartig, könnten wir Demenzerkrankungen heilen durch Musik. So ist es nicht. Aber es ist sehr wohl wissenschaftlich belegt, dass es eine Wirkung hat auf Menschen mit Demenz und auch auf den Verlauf der Erkrankung. Deswegen ist es auch tatsächlich als Therapieform anerkannt. Ganz offiziell auch in den Leitlinien für Demenzerkrankungen empfohlen. Da muss man halt klar definieren, was man erwartet. Also Musik als Therapie ist ja auch nochmal was anderes, als wenn ich Musik im Alltag höre oder spiele. Musiktherapie hat klare Ziele und diese Ziele sind Entspannung fördern, die Stimmung stabilisieren, Wohlbefinden stärken, Erinnerungen aktivieren. Was kann es noch leisten? Es kann kommunikationsfördernd sein, ja. Es fördert den Austausch von Betroffenen, es fördert Aktivierung. Es gibt ganz unterschiedliche Dimensionen, wo Musiktherapie wertvoll ist und wichtig, um Menschen mit Demenz auch Lebensqualität zu erhalten.
Musiktherapie, das heißt also quasi auch, man geht zu einer Therapeutin. Das ist nichts, was ich irgendwie als Angehörige oder als Angehöriger leisten sollte oder wo ich mich versuchen sollte.
Genau, also als Angehöriger kann man natürlich auch Musik nutzen und es als genauso wertvoll erleben und eine Beziehung zu den Betroffenen aufrechterhalten und fördern. Aber Musiktherapie sollte tatsächlich von ausgebildeten Musiktherapeuten passieren. Unser Wunsch ist tatsächlich von der Bundesinitiative Musik und Demenz, dass es überall in Deutschland Strukturen gibt, die so musiktherapeutische Angebote möglich machen, dass jeder den Zugang dazu hat, weil natürlich ein Therapeut auch andere Methoden nochmal hat, eben auch wissenschaftlich belegte Methoden anwenden kann und klare Ziele dann definiert werden zwischen dem Therapeuten und dem Klienten, ganz individuell auf die Betroffenen eingegangen werden kann. Das ist nochmal eine andere Ebene als jetzt im Alltag mit Musik arbeiten. Aber ich möchte es nicht kleinreden. Also, dass Angehörige auch mit Musik arbeiten oder die Alltagshelfer und die Pflegekräfte und die Betreuungskräfte, das ist genauso wichtig, ne? Also in allen Facetten ist Musizieren wichtig.
Und nochmal kurz eine Frage zur Musiktherapie. Gibt es da eine Phase in der Demenz, wo du sagst, das ist besonders wichtig oder da sollte man es unbedingt probieren? Gibt es sowas oder ist es einfach, ja, je mehr, desto besser?
Also meiner Erfahrung nach gibt es keine bestimmte Phase, wo es besonders wertvoll ist. Also grundsätzlich sind natürlich therapeutische Maßnahmen dann am jetzt neurowissenschaftlich am effektivsten, wenn sie früh begonnen werden, weil dann die Ressourcen der Betroffenen noch größer sind, die kognitiven Ressourcen, die man dann zu stabilisieren versucht, an denen man arbeitet. Aber nichtsdestotrotz, auch in weiter fortgeschrittenen Stadien der Erkrankungen kann man immer Therapieziele definieren und gibt es immer auch Wirkung, die sich entfalten kann. Und vielleicht ist es mir besonders wichtig zu sagen, auch in fortgeschrittenem Stadium, damit man den Betroffenen und auch den Familien nicht das Gefühl gibt, so jetzt haben wir die aufgegeben, jetzt kann man eh nichts mehr machen. Ja. Das fühlt sich nicht gut an.
Das ist ja etwas, was man tatsächlich, also wenn ich so zurückblicke oder auch auf das, was andere Angehörige sagen, ganz oft das, was man vermittelt bekommt mit der Diagnose, aber auch danach so, naja, man kann halt eigentlich nichts machen.
Genau. Das erlebe ich auch ganz häufig bei den Familien, die ich begleite. Das ist oft auch einem Unwissen geschuldet der ärztlichen Kollegen, dass die es vielleicht auch nicht besser wissen, dass es sehr wohl gerade nicht medikamentöse Therapieformen inzwischen gibt, die wertvoll sind. Nichtsdestotrotz, das entschuldigt das natürlich nicht. Also ich glaube, in einer demenzsensiblen Welt ist ganz wichtig, schon auf medizinischer Seite den Menschen mitzugeben, ihr seid nicht hilflos ausgeliefert. Ne? Wir sind realistisch, wir bagatellisieren nicht, es ist uns allen klar, dass es schlechter wird, aber wir können den Erkrankungsprozess beeinflussen und auch die Lebensqualität beeinflussen. Und deswegen müssen wir den Betroffenen und den Familien Kompetenzen an die Hand geben für nicht medikamentöse Therapien. Also den Familien, den Angehörigen, dass sie darum wissen und den Betroffenen eben Zugang zu den Angeboten selbst.
Dann wäre das vermutlich auch dein Rat an Angehörige, fragt aktiv nach oder an Betroffene, fragt nach beim Arzt. Muss das dann eigentlich auch verschrieben werden jetzt, wenn wir von Therapie sprechen? Oder ist das etwas, was ich eigenmächtig suche oder auch bezahlen muss? Das ist ja dann auch nochmal ein Faktor, der dazu kommt.
Absolut. Es gibt bestimmte Therapieformen wie Ergotherapie und Logopädie. Das kann man sich auf Rezept ausstellen lassen. Da hat man auch mit so einer Demenzdiagnose tatsächlich einen Anspruch auf Dauerbehandlung. Auch das wissen manche Hausärzte nicht, ja. Und dann tun sich die Familien schwer, Rezepte zu kriegen. Und bei den zum Beispiel so musiktherapeutische Angebote, kunsttherapeutische Angebote, da ist es tatsächlich auch manchmal nötig, individuell zu schauen, wo sind überhaupt die Angebote in unserer Region, was können wir da und wie können wir das in Anspruch nehmen. Ja, es ist so einheitliche Regelungen gibt es tatsächlich nicht, aber es ist absolut sinnvoll, da auf die Suche zu gehen.
Ich würde mit dir gern auch noch drüber sprechen, wie sich Musik tatsächlich im Pflegealltag gezielt einsetzen lässt, also wie ich auch als Angehörige vielleicht damit ein bisschen ja gezielter umgehen kann. Was hast du da für Ideen oder Erfahrungen gemacht?
Also was ich ganz wertvoll finde, ist zum einen mit Musik zu arbeiten, um Atmosphäre zu schaffen. Also man muss im Alltag immer ein bisschen aufpassen. Zum Beispiel würden wir als Experten in Anführungsstrichen eher davon abraten, Musik zu hören beim Essen, weil es eher ablenkt und je nach Stadium dann auch eher stört oder Stress auslösen kann. Aber grundsätzlich, wenn man eben dann nachmittags zusammen isst, kann Musik eben auch eine bestimmte Stimmung fördern, wenn wir sie einsetzen. Also ich würde jetzt niemals, wenn ich jetzt an meine Oma denke, den Radio anschalten, weil das viel zu anstrengend ist, diese unterschiedliche Musik die ganze Zeit wahrzunehmen. Ja, und sich davon, man wird davon beeinflusst, ne? Mhm. Sondern eher Musik ganz gezielt einzusetzen, weil sie entspannend wirkt, ruhige Klänge, ja, eher sowas, was wir als Meditationsmusik zum Beispiel überschreiben. Und dann mir einfach einzelne Aktivitäten rauszusuchen, die gemeinschaftsfördernd sind, zum Beispiel zu gucken, gibt's bei uns in der Nähe vielleicht einen demenzsensiblen Chor, wo wir gemeinsam auch hingehen können. Ne? Es geht ja auch, wenn ich jetzt mal Musik abseits des eigentlichen Werts von Musik, geht es ja auch um Teilhabe vielleicht. Ja, ne? Also ja. Wie kann ich denn meinem Angehörigen ein bisschen auch kulturelles Leben ermöglichen, Leben in Gemeinschaft, Hobbys betreiben? Naja, vielleicht gibt es einen Chor, der mit uns gemeinsam singt. Da gibt es sehr viele Angebote oder auch so Laienorchester oder so, die extra Angebote auch haben für Menschen mit Demenz. Aber auch zu Hause gemeinsam zu singen, schafft Verbindung, kann Stress reduzieren, kann auch in einer akuten Situation von vielleicht Agitiertheit, wenn jemand sehr unruhig ist, die Angehörigen gerade nicht mehr wissen, sich zu helfen, weil man versteht nicht genau, warum ist er jetzt so gereizt oder warum ist er so angespannt und lässt sich nicht helfen, dann vielleicht ein Lied anzustimmen, das früher wichtig war oder ein Kinderlied oder ein altes Volkslied. Und plötzlich ist die Person abgelenkt, ne, weil das ist ja auch oft das einzige Mittel, das noch hilft, sanftes Aufmerksamkeit ablenken.
Genau, weil das sind sonst oft die Situationen, in denen, ich sag mal, eskaliert, in genau, denen genau. Man ganz leicht in so eine Diskussionsspirale reingerät, weil man irgendwie, weil der Angehörige, ich weiß es selber, weil man versucht, Dinge rational zu erklären. Das ist doch nicht so, jetzt reg dich doch nicht so auf, es ist doch alles gut. Und dann steigert sich das ganz schnell hoch. Und dein Rat oder deine Erfahrung wäre, ganz gezielt mit Musik reinzugehen?
Genau, genau. Also das, was du versuchst, ist klug und intelligent zu diskutieren, aber es ist mit einer Person mit einer Demenzerkrankung völlig sinnlos. Ne? Weil eine Demenzerkrankung, wir müssen es uns immer wieder bewusst machen, ist eine Hirnschädigung. Das heißt, das Erfassen deiner Diskussionsinhalte ist irgendwann nicht mehr möglich. Und dann hilft eigentlich nur der Person zu helfen, sich zu helfen. Und das bedeutet ganz basal, jetzt Emotionen anzusprechen, Entspannung anzuregen und abzulenken. Weil oft ist ja auch das Problem in solchen Situationen, es ist Teil der Erkrankung, dass die Betroffenen dann auch so haften, gedanklich. Mhm. Also die kommen dann nicht mehr raus aus dieser Notsituation, ja. Das ist dann einfach, irgendwas ist ganz schlimm für die und dann bleiben die da hängen, ja. Das Gehirn hat nicht mehr die kognitive Flexibilität oder die Reflexionsmöglichkeit zu sagen, hey, ach so, meine Tochter ist da, es ist alles gut. Es passiert mir gar nichts Schlimmes. Ich bin sicher. Ich bin geborgen. Ja? Und dann ist Musik einfach viel unmittelbarer in der Wirkung, weil es einfach knallhart ins Herz geht. Ja? Und dann kann ich im besten Falle die Situation deeskalieren. Das wird auch nicht immer funktionieren. Ne? Also gibt genug Situationen, da ist man trotzdem erstmal völlig rat- und hilflos. Aber es ist ein Versuch wert. Oftmals hilft das. Ja, und gerade wenn jemand eh eine Affinität hat zu Musik, umso mehr. Gemeinsam zu singen oder zu sagen, hey, komm, wenn ich mal eine Demenzerkrankung habe, ich glaube, mir wird's helfen, wenn man mich dann einfach ans Klavier setzt. Ne? Weil das Klavier wird dazu, da werde ich so getriggert sein, ich werde einfach meine Hände auf die Tasten legen und irgendwas wird dann schon passieren. Ne? Irgendwas werde ich spielen können, auch wenn ich es nicht mehr bewusst weiß. Das wird mir immer helfen, weil das mein Safe Space war. Und auch in einer Demenzerkrankung wird mir das helfen. Das ist deswegen auch, wir haben es vorhin schon kurz angerissen, so biografisch zu wissen oder individuelle Musikgeschmäcker, individuelle Neigungen zu kennen, ist wichtig, ja, um die Menschen auch wirklich dann individuell abzuholen.
Macht es eigentlich einen Unterschied oder ist es besser, wenn man immer eher aktiver ist beim Thema Musik oder ist auch gemeinsames Zuhören etwas, was beruhigen oder anregen kann?
Ja, genau. Also man arbeitet eigentlich mit beidem. Also beides hat tolle Effekte. Also wenn wir aktiv musizieren, wird Gemeinschaft angeregt und werden bestimmte kognitive Ressourcen angeregt und wird, also es, therapeutisch hat es unterschiedliche Effekte, aber es hat Effekte. Und auch ohne jetzt, dass man bewusst es Musiktherapie nennt, ist zusammen Musik machen, zusammen singen, wohltuend. Ne? Mhm. Aber auch das, was man in der Musiktherapie als eher rezeptive Therapieform bezeichnet, also dass man einfach gemeinsam Musik hört, auch das hat tolle Effekte. Also in der Musiktherapie macht man dann zum Beispiel auch, man hört etwas zusammen und dann spricht man danach drüber. Mhm. Das ist ja auch ganz wunderbar. Also nicht nur für Menschen mit Demenz, ja, auch in anderen Zusammenhängen, wenn ich dann selber mich so ein bisschen erinnere, was hat mir das Lied bedeutet oder an was erinnert mich das gerade, was macht es mit mir, das ist wohltuend. Und wenn jetzt jemand noch nicht so weit fortgeschritten ist in seiner Erkrankung, kann man auch das nutzen, um zum Beispiel eben Kommunikation zu fördern. Und man wäre wirklich überrascht, wie Menschen plötzlich wieder doch über etwas sprechen wollen, wenn sie unmittelbar emotional angesprochen sind.
Jetzt haben wir über die Person mit Demenz gesprochen, aber es ist ja also oft ein Miteinander. Also wie kann jetzt zum Beispiel auch Musik, Musizieren, die Beziehung von der Pflegeperson mit dem pflegebedürftigen Person Gutes tun?
Ja, also ich finde, also ich habe das, was ich anfangs erzählt habe in der Situation mit meiner Oma im Pflegeheim, mhm, das war auch für unsere Beziehung total gut, mhm, weil wir uns das so verstanden haben. Ich habe ja in der Zeit mich als pflegende Angehörige wahnsinnig überfordert gefühlt, weil ich nicht wusste, wie man das macht, dieses Pflegen. Und ich nicht wusste, wie ich es schaffen kann, dass es ihr gut geht. Sie war ständig so wahnsinnig verzweifelt. Ne? Also sie war immer total narrt, würde man in Schwaben sagen. Sie war immer ganz böse auf mich auch. Mhm. Ja, sie konnte die Situationen, in der sie sich befand, nicht mehr erfassen, aber sie wusste irgendwie, sie ist nicht zu Hause und irgendwas stimmt nicht und ich war immer schuld, mhm, ne? Weil ich halt immer da war und sie hat es dann auf mich projiziert und es war so, so schwer. Und wenn wir dann gemeinsam gesungen haben in ihrem Heim oder eben ich was vorgespielt habe an Weihnachten, dann habe ich gemerkt, wie wir beide in dem Moment dasselbe fühlen. Und das hat unsere Beziehung wieder verändert. Es hat uns näher gebracht und plötzlich mussten wir gar nicht, oder ich musste nicht mehr drüber nachdenken, was sie fühlt. Ich musste nichts mehr reininterpretieren in ihren Gesichtsausdruck, sondern währenddessen, während wir gemeinsam Musik gemacht und gehört haben, wusste ich, sie fühlt sich jetzt genauso einfach an Weihnachten erinnern wie ich und plötzlich war alles leicht. Und diese Beziehungsebene empfinde ich als besonders wertvoll, weil es eben auch eine Kommunikationsform ist, wenn Sprache nicht mehr geht.
Ja, dann wird es ja oft schwierig, weil man weiß selber nicht so richtig, was man machen soll und diese Anspannung und diesen Stress allein, ne, was praktisch irgendwie im Alltag ansteht, fordert pflegende Angehöriger, ist nun mal Fakt. Und da auch ein Mittel zu finden, wie man gemeinsam etwas tun kann und gemeinsam irgendwie zueinander findet, das ist schon sehr speziell und sehr schön, finde ich, wenn man das für sich findet und ja, sich da auf die Suche begibt. Ja. Ne? Ob das jetzt nun das Klavierspielen ist, wie es bei dir wäre, oder ob man sagt, man hat irgendwie vielleicht auch eine Lieblingsoper und legt die sich einfach ein,
ja,
und kann so diese Nähe irgendwie spüren, die man ja sonst oft gar nicht mehr so hat.
Genau, also ich glaube aber, man muss grundsätzlich da auch ganz nachsichtig mit sich sein. Das ist manchmal gar nicht so einfach, das zu finden. Es gibt natürlich, also bei meiner Oma oder auch als mein Vater schwer krank war und ein langes Delir hatte, wir wussten halt, also ich komme aus einer Musikerfamilie, natürlich haben die auf Musik reagiert. Ne? Mhm. Das war einfach. Aber das kann schon auch ein langer Prozess sein, etwas zu finden, auch musikalisch, was, wo die Betroffenen wirklich anknüpfen können. Ich möchte allen, ja, pflegenden Angehörigen, die diesen Podcast hören, auch ein bisschen sagen, es ist okay, mhm, dass es manchmal dann doch nicht so schnell funktioniert, wie die Tante im Podcast gesagt hat. Ne? Also es ist ein super, super schwerer Weg, mit so einer Demenzerkrankung umzugehen. Und die Betroffenen haben ganz individuelle Bedürfnisse und springen auf unterschiedliche Dinge an. Trigger sind ganz individuell. Das kostet unter Umständen auch Kraft. Und vielleicht gibt's auch nie so eine optimale Lösung. So, man legt Lied XY ein und plötzlich ist der Betroffene glücklich und selig. Das wird wahrscheinlich nicht passieren.
Ja, ne? Da haben wir wieder quasi die Planbarkeit beziehungsweise ja eher Unplanbarkeit beim Thema Demenz. Ne? Dieses flexibel bleiben.
Ja.
Und das, was in einer Situation richtig und gut ist, heißt halt leider nicht, dass es in der nächsten auch wieder so funktioniert, sondern Ich glaube, auch beim Thema Musik darf man da viel ausprobieren.
Genau, ja, man darf, genau.
Leben, Lieben, Pflegen. Wissenswert.
In der Rubrik Wissenswert stelle ich euch ja immer eine Studie zum Thema vor. Und heute habe ich euch eine Studie zur Demenzprävention mitgebracht. Das ist eine britische Untersuchung, die eben untersucht hat, wie sich das Spielen eines Musikinstruments, Singen oder Musikhören auf das Demenzrisiko auswirkt. Das ist eine Langzeitstudie, hat es über einen längeren Verlauf geprüft. Menschen wurden gefragt, wie sie sich mit Musik beschäftigt haben. Und es wurde auch die Gehirnleistung geprüft. Und das Ergebnis ist, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Spielen eines Musikinstruments und einem besseren Kurzzeit- bzw. Arbeitsgedächtnis. Und auch wenn man gesungen hat, ist das eben positiv miteinander verbunden. Ja, Sarah, überrascht dich dieses Ergebnis der Studie?
0,0. Ja, ich weiß darum. Ich arbeite damit und ich glaube, ich bin auch deswegen immer an diesem Thema sehr interessiert gewesen, weil ich eben beides bin. Mhm. Neurowissenschaftlerin und Musikerin. Und ich habe mich schon lange mit Studien zu diesem Thema beschäftigt. Da wird ganz viel geforscht. Ich habe auch immer zu Konstantin Wecker gesagt, zu meinem lieben Kollegen und Freund, ich würde ihn so, so gern mal ins MRT legen, weil ich glaube, dass er ein wunderschönes Corpus callosum hat.
Das Was ist für ein Kompliment.
Ja, genau. Ja, jetzt wart mal ab, weil das ist nämlich das Verbindungsstück zwischen den beiden Hirnhälften. Und weil er halt so lang schon Klavier spielt, glaube ich, dass das bei ihm total stark ausgeprägt ist. Und ich bin mir auch sicher, dass er durch sein jahrzehntelanges Klavierspiel sein Demenzrisiko signifikant reduziert hat, weil sein Lebensstil hat jetzt nicht ihn davor geschützt, gesund zu bleiben. Auch wenn man das Demenzrisiko natürlich niemals auf eine einzelne Ursache herunterbrechen kann. Aber wenn jemand über Jahrzehnte lang zum Beispiel eine Suchtproblematik hat, dann ist sehr wohl das Risiko erhöht. Ne? Und auch bei Konstantin ist aufgrund sowas das Risiko wahrscheinlich grundsätzlich mal erhöht. Aber das Musizieren hat einen ganz, ganz wertvollen Effekt aufs Gehirn, weil es wirkt quasi ähnlich wie wenn ein Sportler seine Muskulatur trainiert. Also wir können das Gehirn stärken durch aktives Musizieren. Wir nennen das, was da beeinflusst wird, das ist kognitive Plastizität. Mhm. Also wir haben eine bestimmte Anzahl von Nervenzellen im Gehirn, die ist auch unveränderlich erstmal über Training, aber die Verbindungen zwischen den Nervenzellen, also wie gut die miteinander kommunizieren können, wie schnell die miteinander kommunizieren und wie komplex die miteinander kommunizieren, das kann man durch Training beeinflussen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Klavier spielen, dann sind das ganz unterschiedliche Hirnregionen, wo neuronale Plastizität gefördert wird. Also in motorischen Arealen, wo die Finger eben bewegt werden, im Hörzentrum zum Hören, dann das Sehen, die Noten lesen, das Notenlesen verarbeiten, Melodie hören, Rhythmus verstehen, das ist unfassbar komplex und wie Ganzkörpertraining fürs Gehirn. Deswegen sage ich auch immer, ehrlicherweise, zu meinen Patienten, sie sollen sich noch einen Klavierlehrer suchen. Weil ich finde, also man sollte unbedingt Klavier anfangen zu spielen.
Genau.
Das ist einfach das beste Instrument.
Ja, und also sag mal, wenn man bislang nie wirklich Musik gemacht hat und dann ist man in einem höheren Alter, vielleicht hat man auch schon eine Diagnose bekommen, dann noch anfangen, lohnt sich das?
Ja, klar. Es gibt auch Studien zum Beispiel von Schlaganfallpatienten, die als Therapie in der Reha quasi einfache Klaviermelodien gelernt haben und selbst die konnten davon profitieren. Und ein Schlaganfall ist auch eine Hirnschädigung, ne? Andere Ursache, aber bei der vaskulären Demenz wäre es sogar dasselbe. Also es geht nicht um Virtuosität. Mhm. Ne? Es geht zum einen natürlich um die Freude, die man daran hat, aber jetzt mal viel direkter noch geht es um die unterschiedlichen Fertigkeiten, die man da auch im Kleinen erlernt. Ja, eben das Fingerbewegen, das Notenlesen, das Melodien hören, lernen. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Da muss man jetzt nicht irgendwie Mozart spielen. Ja, da reicht auch ein Kinderlied. Auch das trainiert das Gehirn. Und zwar auf ganz klar messbare Weise.
Mhm. Ja, danke für die Erklärung. Also unbedingt das Plädoyer fürs, ja, also ich müsste erstmal anfangen, mein Musikinstrument zu spielen, weil ich habe das nicht wirklich gelernt als Kind, aber fortzuführen, weil es einfach auch in Sachen Demenzprävention total hilfreich ist.
Genau, und ich möchte natürlich, es ist nicht, dass wir jetzt 1000 Mitteilungen bekommen, dass es doch auch andere tolle Instrumente gibt. Natürlich geht es nicht nur ums Klavier, aber das Klavier ist halt besonders wertvoll, weil man die Hände unabhängig voneinander bewegen lernt und so weiter. Aber natürlich ist auch ein anderes Instrument wertvoll.
Wer sich die Studie genauer anschauen möchte, dem verlinke ich sie wieder in den Shownotes. Ja, ich würde mit dir gern zum Abschluss noch ein bisschen nach vorn schauen. Gibt es irgendwie gerade in dem Bereich neue Ansätze oder auch Studien, die dir Hoffnung machen, dass Musik künftig gezielter eingesetzt werden kann?
Ja, ich glaube, ein erster wichtiger Schritt war tatsächlich die Gründung einer Bundesinitiative Musik und Demenz. Also das war ja oder ist eine Initiative unterschiedlicher Institutionen, also der Deutsche Musikrat, die Deutsche Gesellschaft für Musikpädagogik, die Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft und noch weitere Player, weil es so wichtig ist, Menschen mit Demenz musikalische Angebote zukommen zu lassen. Dafür muss man das aber erstmal in die Breite bringen, ja, auch die Menschen aufklären, wie wertvoll das ist. Und das ist die Aufgabe dieser Initiative. Ich glaube, das macht mir Hoffnung, weil ich der festen Überzeugung bin, das wird sich durchsetzen überall, weil eben die Effekte so unmittelbar zu sehen sind. Mhm. Also ein therapeutischer Effekt ist sofort sichtbar dadurch, dass die Menschen sich wohler fühlen und man ihnen auch ansieht, dass sie sich wohler fühlen. Das macht mir Mut und es macht mir auch Mut, dass wirklich ganz an der Basis wissenschaftlich viel passiert, um Effekte nachzuweisen, um Musiktherapie auch noch jetzt auf medizinischer Seite noch zugänglicher zu machen, auch ärztliche Kollegen dann aufzuklären, damit die das auch weitertragen und empfehlen. Ne? Damit wir eben nicht nur Symptome lindern, sondern auch Ressourcen stärken und Wohlbefinden fördern über Therapie.
Ganz wichtiger Satz, müsstest du eigentlich nochmal wiederholen. Mit den Ressourcen stärken, ja.
Ja.
Was wünschst du dir für die Zukunft? Gerade auch wenn du bist ja viel auch in Pflegeheimen unterwegs, kennst die Situation von pflegenden Angehörigen daheim. Was wünschst du dir, was bräuchtest unbedingt auch noch eben politisch, gesellschaftlich?
Ja, ich würde mir zum einen wünschen, dass man die Leistung pflegender Angehöriger mehr wahrnimmt. Also, dass sie als tragende Säule des pflegerischen Versorgungssystems mehr anerkannt werden, weil ich glaube, wir werden immer mehr in der Pflicht sein, zu Hause zu begleiten, weil einfach institutionell und einfach von professioneller Seite werden die Ressourcen niemals ausreichen in den nächsten Jahrzehnten, weil sehr viele Menschen alt werden. Wir müssen also die Angehörigen stärken. Und das bedeutet eigentlich schon, dass die Politik etwas für diese Menschen tun muss, sei es finanzielle Entlastung, mehr Versorgungs- und Unterstützungsangebote, individuellere Hilfen. Ich würde mir viel mehr auch wünschen, dass Menschen individuell durchbegleitet werden, eben weil, wir haben es jetzt auch die ganze Zeit gesprochen, Menschen sind so unterschiedlich. Mhm. Die Erkrankung ist so unterschiedlich, der Verlauf ist so unterschiedlich. Und dann presst man die Betroffenen und ihre Familien in ein System, wo jeder individuell nicht abgeholt wird. Und wenn er nicht reinpasst, dann fliegt er durchs Raster und dann sitzen die Familien zu Hause mit den Betroffenen und müssen selber irgendwie gucken, wie sie klarkommen. Das ist nicht richtig. Wir müssen das eigentlich zu unserer Priorität machen. Wir müssen das zum obersten Thema machen, damit wir alle mal ein gutes Leben haben, wenn wir älter werden. Ich habe auch ein bisschen Sorge für mich selbst. Also was wird aus mir mal, wenn ich alt bin? Wer wird sich um mich kümmern? Wer wird dafür sorgen wollen, dass es mir gut geht? Ich kämpfe auch für mich selbst.
Ja.
Ja.
Und vielleicht noch einen Blick in die Zukunft. Wenn du dir selbst ein Lied wünschen dürftest, das du nie vergessen möchtest, was wäre das?
Ich glaube, es ist ein Lied, das mir mein Papa immer vorgespielt hat. Also meine ersten Berührungspunkte mit Musik waren natürlich über meinen Vater, der Musiker ist, der mir das Klavierspielen beigebracht hat und der mir als Kind immer erzählt hat, dass Bob Dylan Gott ist. Und ein prägendes Lied meiner Kindheit war Like a Rolling Stone, also diese uralte Bob Dylan-Nummer, die ich immer noch lieben werde, auch wenn ich vielleicht mal eine Demenzerkrankung habe. Es wird mir nicht möglich sein, ein bestimmtes Ereignis oder eine bestimmte Situation damit zu verknüpfen, aber ich werde das wohlige Gefühl eines Zuhauses und als Sechsjährige im Wohnzimmer sitzen haben. Also ich glaube, es wird Wohlbefinden bei mir auslösen.
Vielen Dank, liebe Sarah. Schön, dass du heute hier bei Leben, Lieben, Pflegen zu Gast warst und wir über das Thema Musik gesprochen haben und du so viel von deinen persönlichen Erfahrungen auch geteilt hast.
Danke.
Wer mehr von dir hören möchte, dem empfehle ich unbedingt, mal zu einer Konzertlesung von dir zu gehen. Die Termine stehen auf deiner Website, die verlinke ich in den Shownotes. Und natürlich möchte ich auch noch dein neues Buch erwähnen, das heißt Lebensmut trotz Demenz. Ist bei Kösel erschienen und darin erzählst du ganz einfühlsam von deinen Begegnungen mit Menschen mit Demenz. Kann ich auch unbedingt nur empfehlen. Aus unserem Gespräch nehme ich heute 3 Dinge mit. Also es lohnt sich unbedingt, Musik einzusetzen, am besten eben gezielt. Welche Musik eigentlich wichtig ist, ist individuell verschieden, was gesagt. Wir Menschen sind verschieden und natürlich ist es, wenn es darum geht, wie nutze ich Musik im Alltag, im Pflegealltag, egal ob das jetzt daheim ist oder eine Einrichtung, ist auch immer individuell. Also es lohnt sich da mal ein bisschen nachzugraben, was mochte meine Mutter, mein Vater, mein Partner, meine Partnerin früher vielleicht auch gerne und vielleicht auch alte Hobbys ein bisschen wieder rauszuholen. Und auch die wichtige Rolle von der Prävention ist mir nochmal klar geworden. Und dass es nie zu spät ist. Möchtest du noch was ergänzen? Gibt es noch einen Punkt, wo du sagst, den möchtest du unbedingt den Zuhörenden mitgeben?
Nee, ich glaube einfach nur, ich freue mich, wenn jeder sich mal Gedanken macht, welche Musik würde mir gut tun, sollte ich mal an einer Demenz erkranken. Ne? Also es ist ja auch mal spannend, für sich selbst zu überlegen, damit Angehörige das in der Zukunft vielleicht dann auch wissen. Vielleicht sogar eine Liste zu erstellen, wo das irgendwo geschrieben steht, damit das die Familie später mal nutzen kann, damit sie wissen, wie man dich und mich und wen auch immer erreichen kann. Das glaube ich, wäre ganz gut. Ich meine, das macht natürlich erstmal vielleicht ein bisschen Angst, sich zu überlegen, wie möchte ich leben, wenn ich eine Demenzerkrankung habe. Aber andererseits müssen wir mit dem Thema umgehen. Jeder, der diesen Podcast hört, ist ja schon Teil des Enttabuisierungsprozesses, ne? Weil er Lust hat und Mut hat, sich damit zu beschäftigen, weil er vielleicht auch muss, weil er selber betroffen ist in der Familie. Umso mehr ist es wichtig, auch für sich selbst zu sorgen.
Danke dir.
Angebote und News von Desideria.
Zum Abschluss habe ich noch ein paar Neuigkeiten von Desideria für euch. Desideria ist ja ein Verein, der sich für Angehörige von Menschen mit Demenz einsetzt und dazu ganz verschiedene Angebote hat. Angehörigenseminare, aber auch Mediation und Coaching. Heute möchte ich euch nochmal die Online-Demenz-Sprechstunde Frag nach Demenz ans Herz legen. Wenn ihr eine Frage zum Thema Demenz habt, egal ob ihr Angehöriger, Erkrankter oder Interessierter seid, dann könnt ihr diese Sprechstunde nutzen. Die Fragen werden von einem Experten oder einer Expertin des Teams beantwortet und geleitet wird das Team eben von Sarah Straub. Es gibt 2 Möglichkeiten, um die Sprechstunde zu nutzen. Entweder mit einer E-Mail-Beratung. Darin bekommt ihr die Antwort per Mail oder es gibt auch einen Live-Chat. Da könnt ihr euch eben direkt austauschen. Alles, was ihr tun müsst, ist euch einmalig registrieren. Die Beratung ist kostenfrei und findet natürlich vertraulich statt. Die Infos, Termine und Links findet ihr alle auf der Homepage und in den Shownotes. Das war Leben, Lieben, Pflegen, der Desideria-Podcast zu Demenz und Familie. Heute mit meinem Gast Dr. Sarah Straub. Vielen Dank, dass du da warst, liebe Sarah. Und danke, dass ihr zuhört und Teil der Community seid. Teilt diese Folge gerne mit anderen Angehörigen und Interessierten. Wir freuen uns sehr über Likes und Bewertungen auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl und wenn ihr den Podcast abonniert.
Leben, Lieben, Pflegen. Der Desideria-Podcast zu Demenz und Familie. Redaktion Peggy Elfmann. Produktion Till Wallenweber. Leben, Lieben, Pflegen ist ein Angebot von Desideria. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Alle Folgen und Informationen findet ihr in den Shownotes, auf lebenliebenpflegen.de und auf Instagram unter desideria.ev.